lebt. Dieses Wunder war dann aber auch der Start für die Gemeinde in Philippi. Also es kam wirklich etwas Gutes, es passierte etwas Gutes daraus. Philippi liegt im heutigen Griechenland und war damals aber eine bedeutende römische Kolonie. Inhaltlich ging es Paulus in dem ersten Kapitel um das Erkennen der himmlischen Dinge und dann in einem zweiten Teil um unser himmlisches Zuhause. Das war ihm ganz wichtig. Und dazu habe ich ja dann auch die Frage mitgegeben, wo ist mein Zuhause? Ist es hier auf dieser Erde oder bin ich ein Himmelsbürger? Ich weiß nicht, ob ihr Zeit gefunden habt, diese Frage zu bewegen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das klären. Bin ich ein Himmelsbürger? Wo bin ich zu Hause? Und außerdem habe ich letztes Mal schon festgehalten, dass das Christuslied aus Philipper 2 sowie der ganz zentrale Text in diesem ganzen Brief ist. Von diesem Zentrum aus entfaltet Paulus quasi all die Themen und zu diesem Zentrum hin oder auf dieses Zentrum hin bezieht er sich immer wieder. Also das mal so als Rückblende, was letztes Mal war. Und jetzt starten wir in das zweite Kapitel in diesem Philipperbrief. Hier steht eben jetzt dieses Christuslied. Aber es geht Paulus auch darum, dass die Gemeinde in Philippi Jesus als Vorbild für ihr eigenes Leben nimmt. Jesus sollen wir nachfolgen. Das ist ganz wichtig für Paulus. Ihm sollen wir aber auch immer ähnlicher werden. Also nachfolgen heißt, dass wir uns Jesus annähern, dass wir ihm ähnlicher werden. Und Paulus hat einen ganz praktischen Ort innerhalb der Gemeinde, wo die Philipper jetzt Jesus ganz konkret nachfolgen sollen. Paulus ist nämlich zu Ohren gekommen, dass es in der Gemeinde zwei Frauen gibt, die eine Meinungsverschiedenheit haben. Das ist die Evodia und die Syntyche. Die beiden werden im Kapitel 4 namentlich erwähnt. Die Differenz der Zweien nimmt er hier zu Beginn des Kapitels als Grund, um über Einigkeit in der Gemeinde zu sprechen. Weil Paulus weiß, wie schnell Uneinigkeit zu Streit führen kann, und er weiß auch, dass Satan genau an diesem Punkt ganz gerne eine Gemeinde angreift und sie auch zu spalten versucht. Also fangen wir an und lesen wir den ersten Vers in diesem Kapitel 2. Ich denke, das gibt es bei euch. Doppelpunkt. Das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. In diesem ersten Vers führt Paulus bereits 4 Überlegungen auf, die quasi die Gläubigen zu einer wirksamen Einheit werden lässt. Und da wir ja auch Gläubige sind und unser Anliegen auch so eine wirksame Einheit sein muss, ist dieser Vers natürlich auch für uns schon sehr spannend. Und ich zeige euch das mal auf, was das für 4 Punkte sind. Als erstes steht da das Wort Jesu Christi. Er ermahnt uns zur Einheit. Oder Elberfelder übersetzt mit er ermutigt uns zur Einheit. Und tatsächlich kann das griechische Wort sowohl für Ermutigung oder Ermahnung dienen. Ist noch spannend, hä? Ermutigt uns oder ermahnt uns. Und ich würde sagen, als erstes ermutigt uns Jesus einmal zur Einheit. Und wenn dann die Ermutigung noch nicht so gefruchtet hat, dann ermahnt er uns zur Einheit. So oder so ist sein Wort quasi unser Wegweiser. Und ein Ausleger hat in diesem Zusammenhang hier gesagt, oder von der Überzeugungskraft, die von Christus ausgeht, die Überzeugungskraft, die von Christus ausgeht, gesprochen. Das finde ich sehr schön. Jesus will uns zur Gemeinschaft überzeugen oder ermutigen oder ermahnen, aber wir kommen raus. Es geht um die Gemeinschaft. Der zweite Grund ist die Liebe, die Jesus uns entgegenbringt. weil seine Liebe so überzeugend ist und wir so unermesslich groß von ihm beschenkt wurden und immer noch werden, muss ich sagen, sollte auch diese Liebe für uns eine Ermutigung sein, in unserem Handeln Jesus nachzueifern. Die Liebe von Jesus, das ist eine mitfühlende, eine umsorgende Liebe, eine Liebe, die sich aufopfert und das eigene Interesse auch hinten anstellen kann. Das ist eine große Nummer, finde ich. Und ich kann euch da eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich wusste ja, dass ich heute die Predigt über Philipper 2 hier halten werde, wollte vor allem. Und ich wusste aber auch, dass diese Woche doch einiges an Arbeit hat und dass das eng werden wird, auch mit der GEFA am Donnerstag gab es einiges vorzubereiten. Und so habe ich mir fest vorgenommen, am Freitag, dann schreibe ich die Predigt. Ich habe mir den ganzen Tag geblockt, da sollte es passieren. Am Freitagmorgen ist mir dann ein äußerst peinliches Missgeschick passiert. Also mir ist es peinlich. Ich habe ein Medikament, das ich da nehmen musste, aus Versehen doppelt genommen. Mir war der ganze Tag so schummrig und wirklich elend eigentlich. Und vor allem, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich bin da am Computer gesessen, ich wollte irgendwas formulieren, aber das gab nichts. Also war klar, Freitag ist doch nicht der Predigtag. Samstag, dann schreibe ich die Predigt. Soweit alles gut. Und dann kam am Samstag ein Anruf von meiner Mutter, sie brauche meine Hilfe. Was macht man denn da? Jetzt muss doch die Predigt geschrieben werden, die muss ja fertig sein. Andererseits, meine Mutter brauchte meine Hilfe. Wäre es da nicht lieblos gewesen, die Hilfe nicht zu geben? Doch, das war lieblos. Also es musste irgendwie halt beides Platz haben. Notfalls dachte ich mir, ist ja noch die Nacht und die ist sogar eine Stunde länger. Ist das nicht gut? Ich kann auch sagen, ich bin sehr froh, dass es nicht so weit gekommen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus meine Zeitnot wirklich gesehen hat. Und ich habe noch selten so viel Rückenwind beim Schreiben erlebt. Einfach seine Kraft und Führung. Und das ging einfach so wie in einem Fluss. Und das spart natürlich so viel Zeit, wenn du diese Predigt wirklich einfach so irgendwie geführt vom Geist einfach schreiben kannst. Und ich glaube auch, dass das genau die Lektion ist, die mich Jesus auf diesen Sonntag hin lehren wollte. Und vielleicht ist es ja auch eine Lektion für einige von euch. Wir denken schnell, dass wir jetzt einmal für uns schauen müssen, dass wir sonst unsere Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Aber wir vergessen dann, dass wir gar nicht alleine sind. Als Christ lebst du mit Jesus an seiner Seite, bist du erfüllt vom Heiligen Geist in dir. Und das sind doch dann die Momente, wo wir Jesus nacheifern können und dann auch feststellen dürfen, dass er uns dabei hilft. Ich finde das spannend, wie mich das da so gleich abgeholt hat. Kommen wir zum dritten Grund. Paulus führt hier auf, was ich vorhin schon angetönt habe, als Nachfolger Jesus hast du den Heiligen Geist in dir. Du hast ihn aber nicht exklusiv in dir, sondern du hast Anteil an ihm. Deine Glaubensschwestern und deine Glaubensbrüder, die haben auch den Heiligen Geist in sich. Die haben auch Anteil an diesem Geist. Und diese Tatsache, die verbindet uns. Und soll uns eben auch ein Grund zur Einigkeit und für gegenseitige Liebe sein. Allgemein finde ich den Begriff Glaubensgeschwister ein schöner Begriff. Es ist so wie im wahren Leben. Seine Geschwister, die kann man sich nicht auswählen. Also ich wurde nicht gefragt. Wurde von euch jemand gefragt? Kann man sich nicht auswählen. Und als Kind hat man wohl mit niemandem so viel Streit wie mit seinen Geschwistern. Aber trotzdem liebt man sie und man muss sich ja auch immer wieder vertragen. Man ist eine Familie. Und bei einer Gemeinde ist es doch ähnlich. Wir können uns auch hier unsere Glaubensgeschwister nicht auswählen. aber gerne haben und uns immer wieder mit ihnen vertragen. Das wollen wir auch hier tun. So, und dann kommen wir zum vierten Grund. Paulus führt zum Schluss noch die Zuneigung und die Barmherzigkeit an. Elberfelder übersetzt hier mit herzliches Mitleid und Erbarmen. Ich würde von Nächstenliebe und Mitgefühl sprechen. Das sind alles Dinge, die Jesus uns eben auch entgegenbringt. Und wir sollen nicht so wie ein ausgetrockneter Schwamm sein und all die Liebe und Barmherzigkeit, die Jesus entgegenbringt, einfach aufsaugen und nur für uns behalten. Ich glaube, wir sollen eher so wie ein großes Gefäß sein. Und Jesus gibt uns von dieser Liebe und von diesem Mitgefühl so reichlich, so im Überfluss, dass dieses Gefäß schlussendlich überfließen wird und dass davon dann auch unsere Nächsten etwas abbekommen werden. Zuneigung und Barmherzigkeit muss nicht ausschließlich aus eigener Kraft kommen, das ist auch ganz wichtig, sondern es ist eine Gabe, die Jesus uns gibt und wo wir eben so reichlich empfangen dürfen, dass wir davon sogar übrig haben und weitergeben können. Okay, mal so viel zu diesen Argumenten, schon nur aus dem ersten Vers. Und jetzt ist es Zeit, dass wir da mal noch den zweiten Vers dazu nehmen. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig, seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Paulus sagt hier, wenn diese vier Gründe auch nur die geringste Bedeutung für dich haben, die ich vorher genannt habe, dann sollen, also die Gemeinde Philippi, aber auch wir, finde ich, ihm quasi diese Freude machen und Einigkeit leben. Dann sollen wir das tun. Und wir lesen gleich noch ein bisschen weiter, Vers 3 bis 5. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus gilt. Lasst uns hier mal, das ist so der erste Teil vom zweiten Kapitel, wie so eine kurze Pause einschieben. Und ich bitte jeden von euch, bitte überlegt ihr doch, bist du bereit, diese Einigkeit und diese gegenseitige Liebe zu leben? Und ihr dürft euch ruhig mal schnell im Saal umschauen. Möchtest du deinen Glaubensgeschwistern so begegnen, wie das Paulus hier sagt? Komm, wir nehmen uns einen kurzen Moment für diese Frage. Ich glaube, man spürt schnell, ob man da ein Ja oder ein Nein dazu hat. Und ich glaube, dass ein Ja oder vielleicht ein erneutes Ja, das kann ja auch so wieder, ja, erneut will ich das sein, wenn wir so diese Frage beantworten können, dass das unsere Gemeinschaft hier in der Krishona Brook nochmals intensiver und besser werden lässt. Und ich hoffe fest, dass viele diese Frage, die uns eigentlich auch Paulus hier nach Brook stellt, dass wir diese Frage mit Ja beantworten können. Also das ist so der erste thematische Teil vom zweiten Kapitel. Und dann kommt jetzt dieses Christuslied, das viel erwähnte. Darum endet es hier auch mit einem Doppelpunkt, weil Paulus jetzt da über Jesus Christus schreibt. Und in diesem Christuslied führt Paulus an, wie Jesus sich selbst erniedrigt hat. Das ist ihm ganz wichtig in diesem Lied. Jesus ist Mensch geworden und er hat sich selbst seiner Göttlichkeit beraubt, schreibt er. Und das bedeutet nicht, dass er seine Göttlichkeit verloren hat. Sie war einfach in der Zeit, als er als Mensch hier auf dieser Erde war, quasi wie verschleiert. sie waren nicht sichtbar. Darum haben auch so viele Menschen überhaupt nicht kapiert, wer da vor ihnen steht, weil sie diese Göttlichkeit nicht gesehen haben, weil sie verschleiert war. Und dann gibt es aber Ereignisse im Neuen Testament, da sehen wir, dass sie so wie diese Göttlichkeit plötzlich zu erkennen war. Ich denke da auf dem Berg der Verklärung, das ist so eine Szene, wo diese Göttlichkeit zu sehen war. Oder auch eine Szene im Garten Gethsemane, die gehört auch dazu. Und dann habe ich so als Vergleich dazu gelesen, ja, wie das mit der Bundeslade war. Wisst ihr, aus welchem Material die Bundeslade oben der Deckel war? Gold, perfekt. Und dieses Gold, als die Bundeslade in der Stiftshütte stand, das muss geglänzt und gefunkelt haben. Wunderbar. Und dann aber, wenn das Volk Israel unterwegs war, dann war es Gesetz, dass diese Bundeslade zugedeckt werden musste. Aber das Gold war ja trotzdem noch da. Es war einfach nicht mehr sichtbar. Und ich glaube, so war es mit Jesus, als er hier als Mensch auf dieser Erde war. Und ich möchte jetzt euch aus diesem Christuslied ab Vers 8 bis 11 vorlesen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn wir also über das Kreuz und die Erlösungstat, die Jesus dort für uns vollbracht hat, nachdenken, dann müssen wir darin auch erkennen, wie demütig Jesus war, indem er hier auf diese Welt gekommen ist. Im Vers 7 hat Paulus geschrieben, er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Ich glaube, das ist die größte Negativkarriere der Geschichte. Die göttliche Gestalt ablegen und die eines Knechtes annehmen. Jesus, der gottgleich war, wurde ein Knecht. Und darin soll er uns ein Vorbild sein. Aber Hand aufs Herz, wer möchte schon ein Knecht sein? Wir möchten doch alle lieber Chef sein, bestimmen und regieren, wie Befehle bekommen und ausführen. Aber diese Demut oder diese Demut hier auf dieser Erde zu leben, das ist es, dass Gott reich belohnen wird. Jesus hat den Lohn schon empfangen und uns steht er dann noch zu. Und diese Demut ist wichtig für ein Leben als Christ. Denn sie ist es, denn also diese Demut ist es, die es überhaupt möglich macht, das zu tun, was Gott von uns will. Und nicht einfach nur unseren eigenen Plänen zu folgen. Wir müssen uns immer wieder sagen, nicht ich bin Herr über mein Leben, sondern du, Jesus, bist Herr über mein Leben. Und ich will dir dienen, das ist das, was ein Knecht tut. Diese Demut müssen wir immer wieder haben. Ja, und diese Demut ist es auch, die uns in der Gemeinschaft hilft. Und springen wir dazu nochmals schnell zurück. Am Anfang zu Vers 3. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Paulus betont, wie Jesus demütig war und er betont, wie wir Jesus da nacheifern sollen und auch diese Demut leben sollen. Und einige denken jetzt vielleicht, ja, das ist ganz schön, was Paulus hier schreibt, so wie Jesus zu sein. Aber Jesus war halt trotzdem auch Gott und ich bin nur Mensch. Wie kann ich als nur Mensch sein, wie dann irgendwie Jesus war, der auch trotzdem Gott war? Und wisst ihr was? Paulus hat mit diesem Einwand gerechnet. Und darum widmete er sich im letzten Teil genau diesem Einwand. Weil er wusste, das sind so die inneren Gedanken, die uns dann vielleicht davon abhalten wollen, das umzusetzen. Und darum führt er drei Menschen auf, wo er findet, dass sie quasi Jesus nachgefolgt sind. Und zwar einmal sich selbst, das ist jetzt ein bisschen undemütig, aber ich glaube, im Fall von Paulus nimmt man ihm das ab. Er, der sogar bis ins Gefängnis ging, der bereit war, einen Märtyrertod für Jesus zu sterben. Dann führt er Timotheus an und den Epaphroditus. Und dazu habe ich in einem Kommentar diesen Satz gelesen. Wenn Christus die Sonne ist, dann sind diese drei Männer, wie Monde, die die Herrlichkeit der Sonne widerspiegeln. Sie sind Lichter in der finsteren Welt. Jesus nacheifern heißt nicht, auch die Sonne zu werden oder sein zu wollen. Das ist nicht das, was wir können. Aber wir können Monde sein, die uns Jesus zuwenden und quasi das Licht, das Jesus auf uns wirft, quasi in diese Welt hinauszugeben. Das finde ich so ein guter Satz. Aber wir müssen bereit sein und uns auf Jesus ausrichten und dann das auch machen wollen. Und wenn Paulus hier mit drei Beispielen bezeugen kann, dass es möglich ist, dieser Demut von Jesus als Mensch nachzueifern, dann ist auch unser Einwand, dass wir das als Menschen nicht können, natürlich entkräftet. Ja, auch als Mensch ist es möglich, die Gesinnung von Jesus zu übernehmen. Nicht in Perfektion. Aber doch so weit, dass sie wirklich einen Unterschied im eigenen Leben und vor allem auch im Leben derer, die uns umgeben, ausmacht. Das liegt drin. Und darum schreibt Paulus dann sogar zum Schluss oder Gegenschluss: Sogar wenn ich mein Leben geben müsste, würde ich mich freuen, denn es wäre wie ein Opfer und ein Dienst für euren Glauben. Ja, ich freue mich wirklich mit euch allen. Mit diesem Vers schlägt Paulus irgendwie auch wieder eine Brücke zurück ins erste Kapitel. Da hat er ja davon gesprochen, dass es ein Geschenk ist, für Christus zu leiden. Und hier bezeugt er das nochmals. Ich finde, wir merken hier, dass Paulus nicht nur davon geschrieben hat, sondern diese Einstellung wirklich zutiefst verinnerlicht hat und auch gelebt hat, weil er dem Vorbild von Jesus nachgefolgt ist. Und in diesem Brief hier an die Gemeinde in Philippi lädt er uns dazu ein. Nein, ich glaube, es ist nicht nur ein Einladen, er fordert uns sogar dazu auf, seinem Beispiel oder dem Beispiel von Timotheus oder dem Beispiel von Epaphroditus zu folgen. Als Gemeinde sollen wir den Kampf für den Glauben kämpfen. Du als Gläubiger sollst den Kampf für den Glauben kämpfen. Aber als Gemeinde sollen wir zusammen das in Einheit und Demut tun. Als ich da so mit diesem zweiten Kapitel mich beschäftigt habe, habe ich plötzlich gemerkt, was für starke Worte das wieder sind. Was uns da genau Paulus wirklich zumutet. Ist eigentlich ein bisschen viel für so eine Sonntagmorgenbotschaft. Aber Paulus mutet uns das zu und er möchte, dass wir das machen. Er sagt, dann seid ihr wirksam in dieser Welt. Und ich glaube, es ist wie notwendig, dass wir diese Worte, diese Gedanken auch wieder mitnehmen. Und ich glaube, es braucht so auch die Zeit mit Jesus im Gebet, wo das jeder noch mal so für sich bewegt. Und auch Jesus fragt, was bedeutet denn das für mein Leben? Was möchtest du denn von mir? Wo findest du, dass ich demütiger sein soll? Oder überhaupt mal anfangen soll, demütig zu sein? Wo findest du, Jesus, dass ich noch nicht in Einheit lebe? Wo möchtest du, dass ich in Einheit lebe? Ich glaube, das sind so die Fragen, die Paulus hier anstößt und wo ich euch einlade, die mitzunehmen. Paulus macht uns hier verständlich, was es heißt, ein Christ zu sein und als Christ zu leben. Christ zu sein geht viel weiter, wie nur zu sagen, Jesus, vergib mir und jetzt gehöre ich dir. Dieses ihm gehören hat Auswirkungen. Das tut was. Da öffnet sich ein Weg und den müssen wir bereit sein zu gehen. Wir sollen als vor Gott Heilige leben, sagt Paulus noch. Ich lade euch ein, diese Gedanken irgendwie festzuhalten, diese Fragen irgendwie zu nehmen oder zu Hause nochmal dieses zweite Kapitel aufzuschlagen und da noch ein bisschen nachzugehen. Ich glaube, das ist keine Predigt, die man einfach schnell hören kann und dann denkt, ja, ja, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo man so ein bisschen tiefer gehen muss und persönlich das nochmal wirklich im Gebet bewegen soll. Und ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das mir. Amen.